ARD.
HR Info Kultur
mit Juliane Ort. Der Herbst ist die Zeit der Pilze. Mit ein bisschen Glück findet man welche im Wald und auf der Wiese. Dabei ist das, was wir im Allgemeinen als Pilz wahrnehmen, nur ein kleiner Teil eines viel größeren Organismus. Das Universum der Pilze existiert im Verborgenen. Und gerade das fasziniert Menschen in der Forschung und in der Kunst. Die aktuelle Ausstellung im Sinclair-Haus in Bad Homburg setzt die Pilze ins Rampenlicht und zeigt unbekannte, spannende und schöne Seiten dieser wundersamen Wesen. Also, ab in die Pilze! Pilze sind überall präsent, drinnen wie draußen, in der Luft, in der Erde und auf der Haut. Und sie sind multifunktional. Pilze liefern Nahrung, nachhaltige Rohstoffe, sie können töten und heilen. Und sie erzeugen sogar Musik. Der Mushroom Dance ist Teil des Projektes Modern Biology des indisch-kanadischen Musikers Tarun Nayar. Mit Synthesizern improvisiert er zur Bioelektrizität unter anderem von Pilzen. In diesem Fall bei einem Rotgürtelpilz, der auf einer alten Tanne in der Nähe seines Hauses wuchs. Und mit seinem Pilzbeat landete er einen Internethit. Pilze faszinieren. Möglicherweise, weil wir noch gar nicht so viel über sie wissen. Dabei bilden Pilze neben Flora und Fauna ein eigenes Reich, die Fungi. Und die fasziniert Künstler und Wissenschaftler gleichermaßen. Das Museum Sinclair-Haus in Bad Homburg führt in der Ausstellung Pilze, verflochtene Welten beide Positionen zusammen. Und sie entführt die Besucher in den Wald. In der Videoarbeit Mushrooms zoomt die chinesische Künstlerin Liu Zhuya mit einem Makroobjektiv ganz nah ran an die Pilze und alles, was sie umgibt. Wie aus der Perspektive eines Waldbewohners hat man die Pilze stark vergrößert vor Augen. Sie bedecken die komplette Leinwand. Ganz langsam nähert sich die Kamera dem Fruchtkörper und beobachtet Insekten, die auf der Pilzkappe entlanglaufen oder an einem Stängel hochklettern. Sofort wird die innere Geschwindigkeit zurückgefahren. Wie beim Pilzesammeln, sagt Katrin Meyer, Direktorin des Sinclair-Hauses.
Der Sound nimmt einen so mit in diese Umgebung. Wir sehen das Lichtspiel auf dem Boden. Man kommt sofort in eine andere Geschwindigkeit hinein. Also das kennen, glaube ich, auch Leute, die selber Pilze sammeln gehen. Wenn man in die Pilze geht, dann geht man langsam. Man geht mit dem Blick auf den Boden, man streift, man lässt sich vielleicht mal auch hier und da hinziehen, weg vom Weg. Und das kann man, glaube ich, mit dieser Arbeit so sehr schön mitmachen. Man geht eigentlich mit dieser Künstlerin an den Waldboden und erfährt wirklich diese Fremdartigkeit einer Welt, die direkt vor unseren Füßen existiert, die wir aber oft gar nicht wahrnehmen.
Eine Welt, die vor allem im Verborgenen existiert und über die wir noch gar nicht so viel wissen. Gerade mal 10% der Pilzarten sind erforscht. Und das, obwohl es bei Pilzen etwa 5-mal mehr Arten gibt als bei Pflanzen. Das Prinzip Pilz an sich ist schon faszinierend. Pilze können nicht alleine existieren. Sie brauchen einen Wirt, sind also Parasiten. Aber sie nehmen nicht nur, sie geben auch. Ohne die fantastischen Netzwerker wären wir aufgeschmissen. Katrin Meyer und ihr Team im Sinclair-Haus haben sich also auf die Suche begeben und viel Wissens und Sehenswertes über die Pilze zutage gefördert.
Vor allen Dingen war es für uns nochmal sehr, sehr interessant zu erfahren, dass eigentlich 90% der Landpflanzen, also der Pflanzen, die wirklich bei uns auf dem Land wachsen, nur existieren, weil sie mit Pilzen zusammen existieren. Also dass eigentlich Pilze und Pflanzen gemeinsam vor etwa 54 Millionen Jahren das Land erobert haben. Und diese Symbiose, also quasi dieses Zusammengehen, das ist auch, glaube ich, deswegen unheimlich spannend, weil wir Menschen ja dieses starke Konzept von Individualität haben. Also wir denken immer von uns immer noch als Individuen. Man sieht auch Pflanzen eigentlich eher so, ja, da ist der Baum oder was auch immer man da gerade für eine Pflanze sich anschaut. Und wenn man näher hinschaut oder auch den Künstlerinnen und Künstlern bei uns in der Ausstellung folgt, dann erfährt man, nee, das Ich ist vielleicht immer schon ein Wir.
Also die Pilze zeigen uns eigentlich, wie abhängig wir sind von anderen Lebewesen?
Also abhängig klingt immer so ein bisschen negativ konnotiert, weil es liegt natürlich auch so ein bisschen dieses drin, ja, man kann halt nicht ohne einander, aber will man eigentlich miteinander? Und ich glaube, was man bei den Pilzen super gut beobachten kann, ist eigentlich, was Ökologie bedeutet. Also wenn man anfängt, das ging uns so, sich mit den Pilzen zu beschäftigen, erst dann macht das Netzwerk des Lebens wirklich einen Sinn. Denn Pilze sind eigentlich diejenigen, die die unterschiedlichen Organismen vernetzen. Und das, was wir dabei erfahren, ist, dass eigentlich in dem Miteinander immer schon Kooperation und auch Wettbewerb liegt. Also es ist nicht dieses, was man auch manchmal projiziert, dieses reine, altruistische Agieren von Pilzen im Waldboden, das Wood Wide Web oder wie auch immer, das kann man heute sagen, ist eine Verfälschung, die vielleicht eher auf menschlichen Projektionen beruht, sondern in diesem Miteinander liegt Kooperation. Es liegt aber auch immer Wettbewerb darin, weil letztendlich geht es ums Überleben. Pilze sind auch aus menschlicher Sicht durchaus schadhaft. Also wir haben zum Beispiel auch ein Mutterkorn-Modell bei uns in der Ausstellung, was nochmal diese große Kulturgeschichte des Mutterkorns mit anreißt. Und aus unserer Sicht eben, aus der menschlichen Sicht, ist diese Lebensweise von Pilzen eben teilweise schadhaft. Aber letztendlich machen Pilze nur ihren Job.
Mit den Pilzen kommen wir vom Ich zum Wir sozusagen. Aber es geht ja auch darum, das Ganze darzustellen, künstlerisch darzustellen. Wie machen Künstler und Künstlerinnen das?
Ja, wir haben eigentlich beobachtet, dass es da eine ganz interessante Entwicklung gibt. Die Künstlerinnen und Künstler heutzutage arbeiten eigentlich viel mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch zusammen, lassen sich inspirieren von deren Erkenntnissen, vertiefen damit ihre eigene Wahrnehmung und entführen uns in neue Bildwelten. Weil das ist, glaube ich, das Reizvolle an Pilzen. Es gibt relativ wenig Wissen, auch nicht wahnsinnig viele Bilder über Pilze. Also auch in der Kunst, wenn man so überlegt, da gab es im 17. Jahrhundert Marsyas van Schrijck mit dem Waldbodenstillleben, wo man wirklich auf den Boden geschaut hat und auch Pilze dargestellt wurden. Aber ansonsten sind Pilze immer, wenn überhaupt, ganz, ganz marginal nur am Rande da. Und hier in der Ausstellung und in der aktuellen Kunstproduktion werden sie wirklich zu den Protagonisten und werden nochmal ganz, ganz groß ins Bild gesetzt.
Man kann so richtig schön in die Pilze gehen, in der Ausstellung und erlebt da zum Beispiel auch Family Tree. Das ist ein besonderes Werk. Es sieht aus wie ein Setzkasten mit Familienfotos, die statt Köpfen aber Pilzköpfe haben. Was steht hinter diesem Kunstwerk?
Die Künstlerin Jana Palečková stammt aus Tschechien. Und in Tschechien, wie auch in vielen anderen osteuropäischen Ländern, ist das Pilzesammeln wirklich ein Volkssport. Also Tonnen von Pilzen werden da aus den Wäldern geholt und man trifft sich, es ist wirklich ein Event. Man führt auch Buch über die Funde, man fotografiert einander mit diesen Funden, man schreibt die Arten dazu auf und so hat sie quasi nochmal so einen Pilzatlas so durchgeblättert mit den Funden, die ihre Familie so gemacht hat. Und dabei gab es so diese Assoziation, dass eigentlich jeder dieser Pilze so ein eigener Charakterkopf wie auch die Menschen in ihrer Familie. Und das hat sie dann halt aufgegriffen in dieser wirklich sehr charmanten Arbeit, dieser alten Fotografien, die sie übermalt hat, wo man jetzt eben diese Charakterköpfe der Pilze hat. Und es ist wirklich lustig, das anzusehen, was dann für Assoziationen oder dass dann wirklich da auch so Eigenschaften reinprojiziert.
Pilze haben ja eigentlich auch eine sehr schädliche Funktion. Man erlebt es immer wieder mal, wenn man in den Kühlschrank guckt und irgendwas lag da zu lang oder wenn das Butterbrot aus der Schule nicht rechtzeitig aufgegessen worden ist oder vielleicht irgendwo versteckt worden ist, dann bildet sich da Schimmel. Aber dieser Schimmel sieht durchaus schön aus, wenn man ihn aus der Nähe fotografiert und betrachtet. Und das passiert auch in der Ausstellung. Wie kann ich mir das vorstellen?
Also unser Verhältnis zum Schimmel hat sich wirklich verändert während der Ausstellung. Wir betrachten ihn durchaus freundlicher, wenn er mal erscheint, weil wir auch noch mal gelernt haben dabei, also die Schimmelsporen sind einfach, wissen wir ja auch, immer in der Luft. Und wenn wir Dinge zu lange liegen lassen, ja, dann kommen die halt und machen ihren Job. Also letztendlich sind Pilze die großen Verwerter und das tun sie dann eben. Aber wie schön sie waren, davon hatten wir auch keine Ahnung. Und wir haben eben einen Künstler gefunden, Wim van Egmond, der sich auf Makrofotografie und Film fokussiert hat. Und er hat Aufnahmen mit einer unglaublichen Tiefenschärfe erzeugt, die uns diesen Schimmel als fantastische Gebilde zeigen. Also es sieht aus wie Federn oder ein Wald aus Glas. Und ja, wenn man das einmal so gesehen hat, dann schaut man vielleicht ein bisschen freundlicher darauf und vielleicht inspiriert es auch so ein bisschen dazu, nicht gleich zu bewerten und zu sagen, und eklig und so weiter und so fort, sondern wenn man diese Bilder gesehen hat, anzuerkennen, wow, da ist einfach auch eine Menge Schönheit drin, die wir erstmal auch so stehen lassen können. Und dann natürlich am besten das entsorgen, weil Schimmel wirklich für uns schädlich ist.
Was möchten Sie gerne, was die Besucher und Besucherinnen aus Ihrer Ausstellung mitnehmen?
Eine große neue Sympathie für Pilze, viele neue Bilder und vielleicht auch diese Lust daran, die Fremdheit des Andersseinenden, also des Lebendigen als solche, wird auch wertzuschätzen und anzuerkennen, dass es einfach Dinge gibt, die wir gar nicht begreifen können, die auch nicht für uns existieren, sondern mit denen wir existieren. Und was natürlich auch noch schön wäre, wenn so diese Idee des Gleichgewichts von Wettbewerb und Kollaboration, wenn das irgendwie auch noch so vielleicht ganz anregend wirkt. Das wäre natürlich ein Traum.
Sagt Katrin Meyer, Direktorin des Museums Sinclair Haus in Bad Homburg, über die Ausstellung Pilze – Verflochtene Welten. Sie ist bis zum 9. Februar zu sehen. Dort begegnet man auch dem Musiker Cosmo Sheldrake, der die Natur zum Protagonisten seiner Musik macht und Töne von Tieren, Pflanzen oder die Geräusche des Bodens einfängt. Und auch den ein oder anderen Pilzsound. I wanna be ground. I wanna be fed on. I wanna break down. I wanna be old gone. I wanna be food. I wanna be walked on. Das große und noch weitgehend unbekannte Reich der Pilze fasziniert Künstler, aber auch Wissenschaftler. Der Evolutionsbiologe Marco Tines forscht am Frankfurter Senckenberg-Institut seit langem an Pilzen und ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mykologie. Seine wissenschaftlichen Erkenntnisse haben die Ausstellung im Sinclair Haus mit inspiriert. Ich habe mit ihm gesprochen und wollte gerne wissen, was er an Pilzen so spannend findet.
Also das Tolle an Pilzen ist eigentlich, dass man noch so unheimlich viel entdecken kann. Es sind ja zum Beispiel bei Pflanzen kennt man ungefähr 90% der Arten. Und bei Pilzen ist es genau andersrum. Also da kennt man ungefähr 10% der Arten und 90% kennt man noch nicht. Und auf der anderen Seite sind Pilze für Ökosysteme immens wichtig, weil das die einzigen Organismen sind, die zum Beispiel Holz sinnvoll recyceln können. Also ohne Pilze würde im Wald das Holz Meter hoch liegen, weil einfach kein anderer Organismus das sinnvoll abbauen kann.
Woran liegt das denn eigentlich, dass die Pilze so schlecht erforscht sind? Hat sich bisher einfach niemand dafür genug interessiert oder haben sie sich zu gut versteckt? Woran liegt das?
Ja, ich denke, es hat vielschichtige Gründe. Ich glaube, einer der Gründe ist, dass Pilze einfach so ein bisschen unscheinbar sind. Also Pflanzen sieht man natürlich immer, also da muss man aus dem Fenster gucken. Und Tiere bewegen sich, das ist auch immer vorteilhaft. Und ich glaube, dass bei Pilzen einfach so ein bisschen auch die Rolle spielt, dass sie die meiste Zeit dann verborgen sind. Also zum Beispiel, was man jetzt von einem Pilz im Wald so sieht, das sind ja eigentlich nur die Fruchtkörper, also ähnlich wie irgendwie die Äpfel am Apfelbaum. Und den eigentlichen Baum, den sieht man ja dann gar nicht bei den Pilzen. Also alles, was den Hauptorganismus ausmacht, ist ja im Boden verborgen. Und ich denke, dass diese eher kryptische Lebensweise, wo man eben immer nur kurzzeitig irgendwas von dem Pilz auch wirklich sehen kann, dass das einer der Hauptgründe ist, warum die so stiefmütterlich behandelt worden sind.
Also man weiß jetzt bei weitem noch nicht alles über Pilze und es wird weiter geforscht, unter anderem ja von Ihnen. Aber was wären denn jetzt so die spannenden Fakten, die man über Pilze wissen sollte?
Ja, da gibt es so viel. Also wie gesagt, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Diversität eben kaum bekannt ist. Also man kann hier mitten in Deutschland einfach ein Stückchen Erde nehmen, einen Teelöffel Gartenerde und das auf eine Petrischale ausbringen und man findet da drin neue Arten von Pilzen. Das heißt, hier in Deutschland gibt es also deutlich mehr Pilzarten als Pflanzenarten und Wirbeltiere zusammen beispielsweise. Und das Dritte, was immens wichtig ist, was ich schon ein bisschen angedeutet hatte, ist, dass Pilze einfach die dritte Säule in jedem Ökosystem sind, nämlich diejenigen Organismen, die dafür sorgen, dass auch alles hinter wieder remineralisiert wird und abgebaut wird. Da spielen Pilze eine ganz große Rolle dabei, insbesondere bei komplexeren Stoffen, wie zum Beispiel Holz oder auch anderen größeren Abfallprodukten.
Was ist denn so das Außergewöhnlichste, was Sie je über Pilze herausgefunden haben oder was Sie bisher über Pilze herausgefunden haben?
Das ist eine echt gute Frage. Also das ist relativ vielschichtig, weil das ja oft nicht Dinge sind, die man selber herausgefunden hat, sondern wo man vielleicht Hypothesen hat, die sich auf anderer Forschung schon gründen, die man dann bestätigen konnte. was wir darlegen konnten und eben die Hypothese, die auch weiter verfolgen, ist, dass Pilze über Wirtsprünge und auch Oomycetes über Wirtsprünge letztlich es schaffen, überhaupt weiter zu existieren, weil ansonsten würde man ja davon ausgehen, dass in der Evolution über die Zeit alle Parasiten ausgemerzt werden, weil sie schlecht sind für den Wirt. Aber tatsächlich schaffen es diese Organismen, obwohl sie nur mit dem Wirt zusammenleben können, immer wieder neue Wirte zu erschließen und mit denen zu interagieren.
Pilze können ja auch unglaublich groß werden. Ein Hallimarsch in Oregon beispielsweise, das soll der größte Organismus der Welt sein. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also Pilze können einfach mit ihrem Hyphengeflecht riesige Ausdehnungen erreichen. Also den Hallimarsch, den Sie erwähnen, der hat halt irgendwann mal angefangen zu wachsen, nach der Eiszeit vermutlich. Und da es an der Stelle keine Konkurrenz gab zu dem Zeitpunkt offenbar, konnte der sich dann weiter über den nächsten 6.000 bis 8.000 Jahre eben ausdehnen und ist eben mittlerweile ein riesiges Pilzgeflecht. Natürlich gibt es keine Hyphen mehr, die 8.000 Jahre alt sind. Aber sozusagen die Hyphen wachsen ja an allen Stellen weiter und können sich auch wieder miteinander verbinden, sodass man dann doch einen riesigen Superorganismus hat, der eben dann ab und zu Pilzfruchtkörper bildet.
Und wenn man da jetzt sagt, das ist der größte Organismus der Welt, gibt es umgekehrt auch den kleinsten Pilz?
Ja, es gibt relativ winzige Pilze. Es gibt auch relativ winzige Organismen, die verwandt sind mit anderen Pilzgruppen. Das sind Mikrosporidien. Die sind intrazelluläre Parasiten, zum Beispiel von Tieren, und sind wirklich sehr winzig. Und natürlich, was auch zu den Pilzen gehört und was sie wahrscheinlich oder vielleicht auch heute schon gegessen haben, ist Saccharomyces cerevisiae, also die Bäckerhefe. Das ist ja auch ein Pilz und der ist natürlich auch relativ klein, als einzelne Zelle zumindest. Ist übrigens die am besten untersuchte Zelle mit Zellkern auf dem Planeten. Also man weiß deutlich mehr über Bäckerhefe, als man über den Menschen weiß.
Oh, also der Hefepilz ist uns der bekannteste Pilz überhaupt.
Ja, absolut. Und also Bäckerhefe ist, würde ich sagen, für die Menschheit vermutlich der wichtigste Pilz überhaupt.
Weil? Warum ist der so wichtig?
Naja, also zum einen das tägliche Brot. Dann die Leute, die gerne ein Bier oder einen Wein trinken, die brauchen natürlich auch Bäckerhefe dafür. Und biotechnologisch wird natürlich sehr viel auch mit Bäckerhefe hergestellt und erwirtschaftet. Also auch zum Beispiel Industriealkohol und ähnliches oder teilweise auch Plattformchemikalien, Stoffe wie zum Beispiel Insulin können produziert werden mit Hilfe von Hefen. Ja, ansonsten ist natürlich, wie gesagt, die Hefe in der Zellbiologie ein unheimlich wichtiger Organismus, weil man den sehr, sehr gut erforschen kann und man unglaublich viel darüber weiß.
Das ist zumindest mal ein Pilz, über den wir sehr viel wissen. Pilze sind auf jeden Fall große Netzwerker. Haben Pilze auch Macht über uns? Also sie sind sehr wichtig für uns, aber haben sie auch Macht über uns?
Ja, gut. Natürlich sind Menschen und Pilze in vielfältiger Weise miteinander verwoben, sodass eben auch das menschliche Leben ohne Pilze komplett anders aussehen würde. Also das Beispiel von der Hefe hatten wir schon, aber es sind natürlich auch Antibiotika, die wichtigsten Leitantibiotika beruhen auf pilzlichen Strukturen. Zu einem Großteil, also Penicillin ist ja so ein Beispiel. Aber zum Beispiel auch die moderne Transplantationsmedizin wäre komplett unmöglich ohne Pilze, weil das Cyclosporin, das benötigt wird, um Transplantationen durchzuführen, weil es die Organabstoßung unterdrückt, das stammt auch aus einem Pilz. Auch dort haben Pilze die menschliche Entwicklung oder die menschliche Kultur natürlich stark beeinflusst. Dazu kommen natürlich die ganzen psychedelischen Pilze und so weiter noch, die unter Umständen auch kulturschaffend wichtig waren in manchen Kulturen. Und von daher kann man schon sagen, dass Pilze einen sehr großen Einfluss gehabt haben auf die menschliche Entwicklung und Kulturgeschichte.
Ich habe mit der Frage so ein bisschen angespielt auf das Videospiel bzw. die Fernsehserie The Last of Us. Da werden Menschen von Pilzen befallen und gesteuert. Ist sowas auch nur ansatzweise vorstellbar?
Nein. Tatsächlich erstmal nein. Ich meine, klar, was die Evolution irgendwann mal hervorbringt, kann kein Mensch wissen. Aber es ist erstmal etwas unwahrscheinlich, weil Pilze in der Regel eine sehr, sehr starke Abwehrreaktion bei Menschen verursachen. Sodass erstmal die Immunabwehr geschwächt sein muss, meistens um Pilzinfektionen zu ermöglichen. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von Pilzen, die trotzdem gerade in einem Krankenhaus-Setting, zum Beispiel Candida auris, auch tatsächlich tödlich sein können, wenn Infektionen stattfinden. Aber das sind dann weniger komplexe Prozesse für sowas wie bei The Last of Us, wo es ja im Prinzip um Cordyceps geht, also um Pilze, die im echten Leben Insekten fernsteuern. Da ist natürlich eine viel höhere Komplexität der Interaktion vorhanden. Und das ist nicht so ohne weiteres auf einen Menschen beispielsweise übertragbar. Dazu kommt auch noch, dass Menschen durch die hohe Körpertemperatur relativ gut tatsächlich geschützt sind. Nicht vor allen Pilzen, aber vor vielen Pilzen. Also spielen viele Facetten rein, die es doch extrem unwahrscheinlich machen, dass sowas, sag ich mal, in den nächsten paar hunderttausend Jahren irgendwie auftritt. Aber man weiß natürlich nie.
Da fühlen wir uns jetzt mal relativ sicher und sind entspannt, dass uns das vermutlich in der Realität nicht begegnet. Jetzt sind Sie oft weit weg, nämlich auf Island, um zu forschen. Gehen Sie denn auch mal rund um Frankfurt in die Pilze, wie man ja so sagt?
Ja, also das mache ich tatsächlich ab und zu, aber dann meistens eher aus kulinarischen Gründen. Und manchmal ist es aber auch so, dass ich im Herbst auch gerne einfach mal auf eine Magerwiese gehe, um einfach zu schauen, was da eben an schönen Wiesenpilzen wächst, die dann natürlich nicht zum Essen geeignet sind, aber wo es auch sehr, sehr hübsch anzuschauen und seltene Pilze gibt, die man sich eben gut anschauen kann. Ansonsten sind die deutschen Pilze eher oder Oomyceten eher in Hinsicht auf die Phytoparasiten für mich interessant. Also da haben wir auch intensiv zum Beispiel untersucht, welche Oomyceten die heimische Flora befallen können.
Sie hatten gesagt, Sie gehen auch ganz gerne mal gucken. Hätten Sie so einen Tipp für eine Fundstelle? Wo kann man gut hingehen, um Pilze zu finden oder sich anzuschauen?
Puh, das ist auch eine gute Frage. Also zum Pilze anschauen, was sich da immer lohnt, ist einfach auf Magerrasen zu gehen, auch in den Bergregionen. Da gibt es auch viele Naturschutzgebiete, wo man dann eben wirklich sich die Pilze anschauen kann. Da sollte man sie natürlich auf gar keinen Fall mitnehmen, aber da kann man oft auch vom Wegrand aus schon kleine Keulchen manchmal sehen, wenn man Glück hat. Oder Saftlinge, die dann auch wirklich sehr hübsch aussehen. Gibt es zum Beispiel im Taunus, gibt es auch ein paar Wiesen, auf denen Saftlinge vorkommen. Also das ist zum Anschauen relativ hübsch. Zum Essen, das ist immer so eine Sache. Da hat sozusagen jeder irgendwie so ein paar seiner Örtchen, die man irgendwie abgehen kann. Und das ist auch von Jahr zu Jahr oft unterschiedlich. Also was normalerweise gut ist, sind Gebiete, die ein bisschen kalkig im Untergrund sind auch. Und dann eben eher feucht bis wechselfeuchte Untergründe, sodass eben zumindest das nicht irgendwie komplett alles bis in die Tiefe durchtrocknet immer wieder, weil das natürlich verhindert, dass sich irgendwie große, starke Myzelien ausbilden, wo dann auch viele Fruchtkörper gebildet werden können.
Jetzt haben Sie gerade schon den Begriff oder die Bezeichnung Saftlinge erwähnt. Pilze haben ja ganz oft so interessante Namen. Runzelschorf, Knoblauchschwindling, Rötelritterling hatte ich noch gefunden oder Zunderschwamm. Wie kommt es, dass die Menschheit bei Pilzen so erfinderisch ist bei den Namen?
Ja, vielleicht liegt es daran, dass eben viele von diesen Pilzen erstmal an nichts anderes so groß erinnern, sodass man wirklich relativ frei experimentieren kann mit Namen und dann eben schaut, was sind Eigenschaften davon, sind die schleimig oder sind die eher häutig, samtig und so weiter, und dann gibt man eben den entsprechenden Namen dafür. Also zum Beispiel bei dem Knoblauchschwindling, das ist eben, der gehört zu einer Pilzgruppe, den Schwindlingen, die sehr klein sind oft und bei denen viele Arten auch sehr schnell vertrocknen und dann eben einfach wieder weg sind, also verschwinden quasi. Und die, in dem Fall beim Knoblauchschwindling, hat den sehr intensiven Geruch nach Knoblauch. Und dementsprechend kommt dann eben so ein Name zustande.
Haben Sie denn so eine Art Lieblingspilz?
Also selber persönlich mag ich am liebsten Hexenröhrlinge. Ich liebe die vom Geschmack und finde die wirklich klasse. Auch sehen natürlich auch hübsch aus, aber schmecken auch extrem gut. Und so ansonsten so von Pilzen, die irgendwie für mein Empfinden hübsch aussehen. Da finde ich zum Beispiel den Spechtindling extrem hübsch. Der ist eher so dunkelbraun-weiß, aber finde ich, sieht immer wieder sehr, sehr hübsch aus, wenn man den im Wald sieht.
Aber das heißt, Sie essen auch noch Pilze. Sie haben die Pilze jetzt nicht so lieb gewonnen, dass Sie sie nicht mehr essen möchten.
Nein, nein. Also ich habe sie sowohl kulinarisch als auch von der Forschung her wirklich gern.
Sagt Marco Thienes, Professor am Biodiversität- und Klimaforschungszentrum der Senckenberg-Gesellschaft und der Goethe-Universität Frankfurt. Er hat einen Einblick gegeben in die große und immer noch weitgehend unbekannte Welt der Pilze, mit der sich diese Sendung beschäftigt hat. Mein Name ist Juliane Orth.